Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Wir eröffnen die erste offizielle Sitzung des Reichstages zu Flensburg. Der Reichstag zu Flensburg musste ins Exil ausweichen, weil es auf deutschem Boden für uns, die wir das Recht und die Freiheit für das deutsche Volk wiederherstellen wollen, keinen Raum gab. Das ist nicht das erste Mal in unserer Geschichte.
Ja, Volk ohne Raum, die alte Nazi-Parole. In dem Fall genauer, Volk ohne Veranstaltungsraum. Wen Sie da hören? Manfred Röder, zentraler Netzwerker der extremen Rechten von den 1970ern bis in die 2000er Jahre. Knallharter Neonazi, Holocaustleugner, Rechtsterrorist und vielleicht der erste selbsternannte Reichsbürger in der Bundesrepublik.
Und deshalb finden wir uns hier zusammen als freie deutsche Reichsbürger.
Was Sie da hören? Ein ziemlich einzigartiges Tondokument. Ein Mitschnitt des ersten Reichstags zu Flensburg von 1975. Vor fast 50 Jahren also trafen sich Rechtsextremisten, um das Deutsche Reich wiederzubeleben. In einer Gastwirtschaft in Dänemark. Und dieses Dokument, das ist nicht nur historisch spannend, manchmal erschreckend und manchmal auch zum Schmunzeln, dieses Tondokument und seine Geschichte sind auch für heute wichtig.
Wir haben gestern gelobt, dass wir keine Demokraten sind.
Wir haben gestern gelobt, dass wir keine Demokraten sind. Die ersten Reichsbürger und ihr Parteitag zu Flensburg 1975. Von Philipp Schnee.
Wir wissen, dass die Vergewaltigung und Zerschlagung des Reiches nach der Kapitulation mit dem Völkerrecht unvereinbar war.
Dieses Tondokument ist wichtig, denn nach wie vor werden Reichsbürger gern verharmlost. Sie gelten als Spinner, ja. Aber bitte nicht zu schnell rechts einordnen, heißt es oft. Und das hat mit einer verkürzten Darstellung der Geschichte der Reichsbürger zu tun. Meist wird die Entstehung des Milieus mit dem Reichsbahnmitarbeiter Wolfgang Ebel eher unpolitisch erzählt. Die Geschichte der Reichsbürger beginnt dann mit Wolfgang Ebel 1985, wie der Westberliner Bahnbeamte aus Frust über seine Entlassung sich immer weiter in sein Fantasiereich kommissarische Reichsregierung hineinspinnert. Behörden mit Schreiben nervt, sich zum Generalbevollmächtigten und Reichskanzler des Deutschen Reiches ernennt. Und damit, so die gängige Erzählung, zum Vorbild für all diejenigen wird, die heute glauben, die Bundesrepublik wäre kein souveräner Staat. Das Deutsche Reich würde fortbestehen und mit selbstgedruckten Personalausweisen und Führerschein kann man Ärger mit den Behörden loswerden. Aber die extrem rechte Traditionslinie der Reichsbürger wird dabei vergessen.
Vieles hängt mit der Betrachtungsweise von Reichsbürgern als sowohl skurrilen älteren Herren, die Reichsregierung spielen, als auch, dass sie ungefährlich seien, damit zusammen, dass die historische Verbindung oder auch, wenn man so will, die Traditionslinie dieses Milieus nicht bis zur extremen Rechten gezogen wird seit 1945. Also denjenigen, die mit dem Untergang des nationalsozialistischen Deutschen Reiches immer wieder auch dessen Wiederherstellung angestrebt haben.
Jan Ratje ist Politikwissenschaftler beim Center für Monitoring, Analyse und Strategie, kurz CEMAS, und beobachtet von dort das, was er als verschwörungsideologischen Souveränismus bezeichnet. Reichsbürger, Selbstverwalter und Co.
Gerade beispielsweise bei Manfred Röder gab es Anfang der Nullerjahre auf seinem Reichshof ein Treffen, wo zum einen dann die Abgesandten einer Reichsregierung, die man eher aus dem Ebelschen Milieu, in dem Ebelschen Milieu verorten würde, gesprochen hat und sich vorgestellt hat, und eine Delegation des Thüringer Heimatschutzes.
Also aus dem, was man eher als unpolitischeres Reichsbürgermilieu nach Wolfgang Ebel bezeichnen würde, und der Thüringer Heimatschutz, aus dem der nationalsozialistische Untergrund, NSU, hervorgeht.
Also diese Personen hatten untereinander Kontakt, haben einander wahrgenommen, haben einander beeinflusst. Und die Trennung von Rechtsextreme und Reichsbürger ist insofern eine, die nicht reell ist.
Es wird ja auch die Aussage von Röder getätigt, dass sie sich als freie deutsche Reichsbürger bezeichnen, wo ich, als ich das gehört habe, ja dann auch aufhorchen musste, weil es eben bislang in der Forschung immer genannt wird, dass eigentlich die Reichsbürger sehr viel später erst sich als Reichsbürger bezeichnet haben. Nämlich erst mit dem Wolfgang Ebel, diesem Reichsbahnfahrdienstleiter, der Mitte der 80er Jahre dann sich als Reichskanzler ausruft.
Der Historiker Sebastian Lotto-Kusche. Er hat den Reichstag zu Flensburg untersucht.
Wir haben gestern gelobt, dass wir keine Demokraten sind und niemals dulden werden, dass Demokraten je wieder die Geschicke unseres Vaterlandes in die Hand nehmen. Deswegen werden wir auch heute hier unseren Reichstag nicht mit einem demokratischen Palaver eröffnen oder in demokratische Scheinformen kleiden, weil wir wissen, dass die Demokratie nur zur Unterdrückung der Völker und zur Ausscheidung des Volkswillens erfunden worden ist.
Okay, wäre das auch mal klargestellt. Was aber war der Reichstag zu Flensburg?
Nach innen hin würde ich sagen, ist es ein sehr wichtiges Ereignis gewesen, in die Szene hinein.
Ich will also feststellen, dass wir keinen Vertreter unserer letzten Regierung hier haben, dass es kein Organ mehr gibt, was jetzt für das Reich sprechen kann. Und deshalb frage ich jetzt, wie sollen wir unter freien Bürgern künftig für das Reich sprechen? Sollen wir uns für heute eine Tagesordnung, einen Tagesvorsitzenden wählen, bestimmen? Ich bitte um Vorschläge.
Ja, da muss der Plan
entstehen. Wir nennen es schon wieder Demokratie, Sie machen es weiter, wie es bisher war.
Ja.
Unter Demokratieverdacht wollen Sie nicht kommen, die Reichsbürger ins B.
Innerhalb des souveränistischen Milieus um Reichsbürger und andere grenzt das Handeln manchmal an Realsatire. Aber ich denke, es ist auch wichtig, vor diesem Hintergrund immer wieder im Blick zu behalten, dass auch manches Regierungshandeln, was nicht aus diesem Milieu kommt, also reelles Regierungshandeln, durchaus auch an die Grenzen von Realsatire stoßen kann oder auch vielleicht unfreiwillig komisch wirkt, nur mit Machtmitteln ausgestattet ist.
Wir stellen nur fest, dass niemand mehr heute in der Lage ist, Reichsinteressen zu vertreten, vor allem auch dem Ausland gegenüber zu vertreten.
Also ich glaube, es ist wichtig zu reflektieren, dass dieses Handeln durchaus auch in gewisser Weise immer versucht, Herrschaftshandeln, wie man es sich vielleicht selbst vorstellt oder wie man es auch gesehen hat, anzuwenden. Was manchmal eben dadurch, dass eben keine Machtmittel bei diesen Menschen vorherrschen, unfreiwillig komisch wirken kann auf Außenstehende. Problematisch wird das Ganze aber genau dann, wenn diese Menschen Machtmittel in die Hände bekommen können und das Ganze eben auch mit Gewalt absichern können.
Es ist schwer zu sagen, wie groß das Milieu von Reichsbürgern und anderen Souveränisten in Deutschland ist. Das Bundesamt für Verfassungsschutz zählt für das Jahr 2022 ungefähr 23.000 Menschen, die dem Milieu zugehörig sein sollen.
Wenn man sich allerdings anschaut, dass große Kommunikationskanäle aus diesem Milieu auf der Plattform Telegram teilweise über 60.000 AbonnentInnen aufweisen, dann zeigt sich doch, dass hier eine ziemlich große Diskrepanz herrscht zwischen dem Resonanzraum in der gesamten Gesellschaft, der Reichweite von einzelnen Reichsbürgern, auch in Online-Medien und den Zahlen, die vom Bundesamt für Verfassungsschutz erfasst worden sind. Eine Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung hat für das Jahr 2022 festgestellt, dass ca. 5% der deutschen Gesellschaft empfänglich sein sollen für Reichsbürgervorstellungen.
Das ist doch ein ganz erheblicher Anteil. Und da sollte uns die Geschichte der Reichsbürger vielleicht mehr interessieren. Zumal in diesem Tondokument schon vieles genauso klingt, wie wir es heute kennen.
Denn wir sind keine Geheimverschwörung, wir sind keine Sektierer, wir sind keine Links- oder Rechtsradikalen, sondern wir sind deutsche Bürger, die radikal für das Recht eintreten.
Am 23. Mai 1975 sollte dieser Reichstag stattfinden. Ein symbolträchtiges Datum, ein symbolträchtiger Ort. Denn 30 Jahre zuvor wurde in Flensburg am 23. Mai 1945 Karl Dönitz verhaftet. Großadmiral Dönitz. Adolf Hitler hatte ihn testamentarisch zu seinem Nachfolger ernannt. Er führte also die letzte nationalsozialistische Regierung an, in Flensburg. Jetzt, im Jahr 1975, sollte in Flensburg vor dem Deutschen Haus ein Fackelzug stattfinden. Der wurde aber kurzfristig verboten.
Aufbruch zum Reichstag zu Flensburg. Abfahrt mit den Wagen zum Reichstag.
Röder und seine Anhänger haben sich über das Verbot hinweggesetzt und sind trotzdem vor dem Deutschen Haus erschienen, haben eine amerikanische und eine britische Flagge verbrannt.
Der Historiker Sebastian Lotokusche hat in Stadt- und Landesarchiven die Dokumente zum Reichstag ausgegraben und durchforstet.
Fackeln auf einen Haufen nicht ausmachen! Fackeln auf einen Haufen! Fackeln auf einen Haufen!
Die Zeichen halten! Herr Brötter, die linken Flügel sauber hier! Die Leute nach hinten! Schiebt die Leute im Kraut!
Und dann gab es eben eine Polizei, die aufmarschiert ist und eine Polizeikette gebildet hat. Und es gab auch eine engagierte Gegendemonstration.
Wir sprechen deutsche Bürger für das Deutsche Reich. Es lebe hoch das Deutsche Reich. Es lebe hoch das Deutsche Reich.
Manfred Röder schreibt später in seinem Buch mit dem Titel »Ein Kampf ums Reich«, Zitat, »Trotz Verbot und Polizeiaufgebot werden von der Volksmenge Fahnen ausgerollt. Im Polizeibericht, den Sebastian Lotokusche im Landesarchiv Schleswig-Holstein gefunden hat, heißt es, etwas abweichend, nicht Volksmenge, sondern 60 Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet und Österreich, mehrere hundert Gegendemonstranten.«
»Die sollen uns verhaften jetzt, los, wir gehen jetzt runter mit, die sollen uns verhaften.«
Oh ja, ich habe sowieso heute Nacht noch keine Bleibe.
Es ist ein sehr performativer Akt gewesen, sich verhaften zu lassen. Und er hat es voll darauf angelegt. So.
Manfred Röder und sein Mitorganisator, der Holocaust-Leugner Thies Christoffersen, werden 2 Stunden in Gewahrsam genommen.
Wenn man sich die spätere Entwicklung innerhalb des Reichsbürgermilieus, gerade derjenigen, die aus der traditionell organisierten extremen Rechten kommen, anschaut, dann lässt sich feststellen, dass der Versuch, einen eigenen Märtyrerstatus sich für die Bewegung zu opfern, mit dem Ziel, eine breitere Öffentlichkeit herzustellen, dort durchaus verbreitet ist. Also, wenn man sich verhaften lässt, folgt daraus vielleicht noch ein Prozess. Das wurde dann bei späteren Reichsbürgern wie beispielsweise Horst Mahler dann auch in der Art genutzt, dass man dann auch versucht hat, den Prozess dann als Bühne mitzunutzen, um dann sehr, sehr lange Einlassungen, die überhaupt nichts mit dem Gegenstand eigentlich zu tun haben, dann vorzunehmen und an dieser Stelle den Holocaust dann beispielsweise zu leugnen. Also ich denke, Röder hat sich hier schon Gedanken darüber gemacht, wie er noch mehr Öffentlichkeit für seine Belange erzielen konnte.
Der Reichstag war in Flensburg aufgelöst worden. Röder und seine Anhänger eines Deutschen Reiches mussten ausweichen und mieteten sich für den nächsten Tag wenige Kilometer weiter nördlich in Dänemark in einem Gasthaus ein. 2 Journalisten des NDR waren vor Ort und konnten aufnehmen.
Wir haben gestern Abend einen Schwur geleistet, wie unsere Vorväter, dass es für uns nur eine Pflicht und eine Aufgabe geben kann, die Freiheit und das Recht und die Ehre für unser Volk wiederherzustellen. Alles wird uns seit 30 Jahren vorenthalten.
Keine Fahne.
Keine Fahne.
Keine Fahne.
Keine Fahne.
Überhaupt nicht.
Geben wir unsere Fahnen nicht rein.
Entschuldigung, Sie sind der Wirt, ja?
Ich bin der Wirt, ja.
Und Sie möchten nicht, dass wir hier die Fahnen aufhängen. Gut. Wir brauchen keine Fahnen, wir sind sowieso im Exil. Unser Kampf hängt nicht von irgendwelchen äußeren Symbolen ab und nicht von irgendwelchen Förmlichkeiten, sondern wir führen diesen Kampf, bis wir wieder in Deutschland bestimmen können, wie unser Volk leben will.
Gegenüber einem dänischen Gastwirt ist dieses Statement des deutschen Volkes natürlich von enormer Wichtigkeit.
Wir wollen also jetzt fragen, ob, um der Form zu genügen, irgendein Vertreter der letzten Reichsregierung hier ist oder einen Beauftragten geschickt hat. Das ist nicht der Fall. Wir fragen, ob sonst jemand hier berufen sein könnte, nach unserem deutschen Recht, der für das Reich hier sprechen könnte.
Das ist eingeladen worden.
Das ist auch nicht der Fall.
Schwerin, Krosigk und Dönig sind eingeladen worden.
Herr Christoffersen erklärt hier, dass der letzte Reichspräsident, Großadmiral Dönitz, und der letzte Reichskanzler, Schwerin Krosigk, formell eingeladen worden sind. Sie sind unmittelbar vor dem Reichstag auch aufgesucht worden und gefragt worden. Beide können aus Alters- und Gesundheitsgründen keine Geschäfte in der Tagespolitik mehr übernehmen.
Das ist nur die halbe Wahrheit.
Er blitzt ab bei Dönitz und das Interessante ist aber, auch, er sagt es nicht offen gegenüber seinen Anhängern, sondern er sagt nur, ja, er sei noch im Gespräch mit Dönitz und mit den Vertretern der Reichsregierung.
Manfred Röder hatte sich vor und nach dem Reichstag intensiv um Karl Dönitz, den Nachfolger Hitlers, bemüht. Karl Dönitz' erste Antwort auf einen dreiseitigen Brief war kurz und knapp.
Ich danke Ihnen für Ihren Brief. Ich halte jedoch die Bildung einer Exil-Reichsregierung weder rechtlich noch politisch für sinnvoll. Mit vorzüglicher Hochachtung, Ihr Dönitz.
Zweiter Versuch, Manfred Röder. Knappe Antwort.
Ich bin nicht gewählt worden und meine Amtsführung als Staatsoberhaupt liegt 30 Jahre zurück. Ich überlasse es Ihnen, daraus die rechtlichen Folgerungen zu ziehen.
Dritter Versuch und nochmals deutlicher die Antwort von Karl Dönitz. Mit, für einen Nationalsozialisten, der an einen Reichsbürger schreibt, schon beachtlich, einem Hinweis auf die Präambel des Grundgesetzes.
Ich erkläre Ihnen daher ausdrücklich, dass ich mich nicht als Reichspräsident des Deutschen Reiches betrachte.
Jetzt antwortet Röder doch etwas pampig und zieht den Weg frei. Für sich selbst. Denn was man hier, aber auch später, immer wieder sehen kann im Milieu, Reichsbürger mögen Ämter und Titel.
Herr Großadmiral, ich maße mir nicht an, über Sie zu urteilen. Das wird die Geschichte tun. Aber ich bin gezwungen, als Deutscher und als Sprecher der deutschen Freiheitsbewegung aus Ihrem Verhalten Folgerungen zu ziehen, sowohl in rechtlicher wie auch in politischer Hinsicht. Noch sind genügend Männer an Bord. Mit deutschem Gruß. Für das Reich. Gezeichnet M. Röder, Reichsverweser.
Es ist ein wichtiger Zug innerhalb des verschwörungsideologischen Souveränismus, sich pseudo-juristisch abzusichern. An diesem Ton verdeutlicht sich sehr stark zum einen die Traditionslinie, in die sich Röder und seine Gruppierung in diesem Zusammenhang stellen. Also man würde die letzte Reichsregierung fortsetzen wollen oder zumindest als legitime letzte Instanz wahrnehmen, die über das Deutsche Reich zu bestimmen hätte, also das Deutsche Reich des Nationalsozialismus. Und zum anderen aber auch den eigenen Drang, nicht gegen rechtliche Vorschriften oder Verordnungen zu verstoßen, sondern sich autoritär unterzuordnen. Diese Strategien gibt es an späteren Stellen auch nochmal, aber mit unterschiedlichen Adressaten. Also beispielsweise die Gruppierung der Reichsbürger, die man jetzt so allgemein hin meist im Blick hat, wenn man das Wort hört, geht zurück auf Wolfgang Ebel in den 1980er Jahren. Und der zog die Legitimation des eigenen Handelns daraus, dass er sich ständig an die ehemaligen Alliierten des Zweiten Weltkriegs wandte. Das heißt, er wandte sich immer an die Fremdherrschaft, an die Besatzungsmacht, um zu sagen, ich handle in eurem Auftrag, ihr habt mir diesen Auftrag ja überreicht. Und hat dann versucht, über Einschreiben, Verfahren mit ausbleibendem Widerspruch dann das eigene Handeln zu legitimieren.
Und deshalb finden wir uns hier zusammen als freie deutsche Reichsbürger.
Diesen Abschnitt mal in seiner vollen Länge, denn hier sind viele zentrale Ideologieelemente versammelt.
Die vor aller Welt zum Ausdruck bringen wollen, dass das Reich, so geknechtet und unterdrückt es auch sein mag im Augenblick, so sehr es erniedrigt und entehrt ist, dass dieses deutsche Volk und Reich immer noch Sprecher hat, immer noch Bürger hat, die bereit sind, unter Einsatz ihres Lebens die Fahne hochzuhalten und zu sagen, das Reich sind wir. Und wir verlangen nichts weiter als die Wiederherstellung des Rechts und das heißt die Wiederherstellung des Reiches. Wir wissen, dass die Vergewaltigung und Zerschlagung des Reiches nach der Kapitulation mit dem Völkerrecht unvereinbar war, mit dem Völkerrecht, zu dem sich unsere Gegner immer wieder bekannt haben, bis zum heutigen Tage es immer wieder durch so und so viele Konventionen und Artikel bekräftigt haben. Wir wissen, dass unsere Gegner alle durch die Bank Heuchler und Lügner sind, die nur vom Völkerrecht reden, um es uns zu nehmen.
Sehr gut.
Das ist schon harter Tobak. Das ist schon harte NS-Ideologie. Und das ist bislang eben, würde ich sagen, zu wenig beachtet worden.
Mitorganisator des Reichstags und hier manchmal als Zwischenrufer zu hören, war Thies Christoffersen. Von ihm stammt eines der einflussreichsten Bücher der Holocaustleugnung, die Auschwitz-Lüge. Mit einem Vorwort von Manfred Röder. Antisemitismus, ein wesentlicher Zug von ReichsbürgerInnen und Verschwörungsideologinnen, ist hier nur in Anspielungen zu hören. Klickenwirtschaft zum Beispiel, heißt es an einer Stelle. Jan Ratje vermutet, Camouflage. Die Öffentlichkeit, die Radiojournalisten mit Mikrofon waren ja vor Ort. Man wollte sich harmloser zeigen.
Deshalb schwören wir ab, diesem Unfug die Einheit und Freiheit des Reiches durch Gewaltlosigkeit wiederherstellen zu wollen. Wir schwören auf überhaupt kein Dogma, sondern wir greifen zu dem uralten Recht unserer Vorväter, wo uns niemand mehr helfen kann. Da wird letzten Endes nur das Schwert, das heißt der entschlossene Einsatz freier Bürger, entscheiden, ob die Freiheit unseres Volkes wiederhergestellt werden kann. Denn wir haben nur ein heiliges Gut zu verteidigen, das ist unser Volk, aus dem wir stammen und das wir weiterzugeben haben. Und wir schwören auf keine Verfassung, wir schwören auf keine Gewaltlosigkeit, wir schwören auf kein Dogma, wir schwören auf keine Kirche und Konfession, sondern auf unser Volk und das ewige Naturrecht.
In den Sätzen, die Manfred Röder hier äußert, steckt sehr viel drin, was die Gesamtweltanschauung von Reichsbürgern und anderen mit betrifft.
Das sind Denkfiguren, die einfach immer da waren und wo wir den Blick für verloren haben. Und den Blick müssen wir schärfen, glaube ich.
Also zum einen die Vorstellung, man selbst sei frei in einem Staat, der unfrei sei. Und dann weiterhin die Opfererzählungen, die damit verbunden sind. Also man selbst sei zwar immer noch oder erkläre sich als freier Bürger eines Deutschen Reiches, was nicht frei sei, was handlungsunfähig sei und dessen Handlungsfähigkeit man wiederherstellen möchte. Und sehr interessant ist in diesem Zusammenhang auch schon das Abschwören, das Röder hier anspricht, der Gewaltfreiheit. Obwohl man sich zusammensetzt, obwohl man den pseudolegalistischen Weg versucht zu gehen mit diesem Reichstag zu Flensburg und auch mit anderen Veranstaltungen und auch dem Anfragen bei Dönitz, wird trotzdem nicht ausgeschlossen, dass der Weg einer sein wird, der auch gewaltsam vollzogen werden muss. Und das deutet schon in gewisser Weise auch, natürlich kann man das so werten, auf einen weiteren Werdegang Röders hin, dann in den Untergrund und den Versuch, das Deutsche Reich eben mit Terror wiederherzustellen.
Hier ist das deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In der Bundesrepublik wurde heute die Zerschlagung einer Gruppe rechtsradikaler Terroristen bekannt gegeben. Es geht um Mord, versuchten Mord, Sprengstoffanschläge und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, die sich Deutsche Aktionsgruppen nennt.
Manfred Röder, ehemals CDU-Mitglied, dann Aktivist gegen Pornografie, gegen die Kunstausstellung Documenta. Vorläufer derjenigen, die heute oft so vermeintlich harmlos die Souveränität der Bundesrepublik infrage stellen, der Reichsbürger. Dieser Röder ist Rädelsführer der sogenannten Deutschen Aktionsgruppen, wird dafür verurteilt. 1980 verübte das Terrornetzwerk Anschläge auf eine Auschwitz-Ausstellung, einen Landrat, eine Gedenkstätte, mehrere Wohnhäuser von Geflüchteten in ganz Deutschland. Bei einem Anschlag mit einem Molotow-Cocktail in Hamburg sterben 1980 die beiden Vietnamesen Nhien Ngoc Châu und Doan Lan. Soweit heute bekannt, die ersten Geflüchteten, die bei einem rassistischen Anschlag in der Bundesrepublik sterben. Der Rechtsextremismusforscher Peter Dudek warnte schon in den 1980ern vor einer Verharmlosung des Milieus aufgrund seiner Skurrilität und auch teils Lächerlichkeit. Dudek schrieb:
Man hatte jahrelang seine skurrilen Aktivitäten als Exzentrik eines rechtsextremen Politclowns unterschätzt. Man hätte ihn ernster nehmen sollen, als er nach Khomeinis Vorbild begann, die tatsächliche Befreiung Deutschlands vorzubereiten.
Wir haben gestern Abend einen Schwur geleistet, wie unsere Vorväter, dass es für uns nur eine Pflicht und eine Aufgabe geben kann, die Freiheit und das Recht und die Ehre für unser Volk wiederherzustellen. Alles wird uns seit 30 Jahren vorenthalten.
In dem Ausspruch Röders findet sich zum einen ein völkisches Bild der deutschen Gesellschaft wieder. Das heißt, er beruft sich zum einen auf ein uraltes Recht. Er sagt, er schwört höchstens auf das deutsche Volk. in einer Überbetonung eben dieser bestimmten völkischen Aspekte und auch an anderen Stellen innerhalb des gesamten Beitrags redet er davon, dass er sich auf altes germanisches Recht zum einen bezieht, dass er sich gegen die Demokratie richtet, so wie sie in der Bundesrepublik Deutschland angewendet wird, was ja dann auch durch einen Einwurf noch kommentiert wird mit wenn die Mehrheit regiert, regiere die Dummheit. Und andererseits aber auch sich komplett antipluralistisch positioniert. Das heißt, jeglichen Parteien die Existenzberechtigung abspricht, weil jeder im Sinne einer völkischen, natürlichen Ordnung der Gesellschaft einen Platz darin habe und diesen Platz nicht zu verlassen habe. Er bezeichnet also gerade auch die Parteiendemokratie als etwas Künstliches, was die natürliche Gesellschaftsordnung einschränken würde. Und ich denke, hier sind wesentliche Punkte der extremen Rechten, der deutschen extremen Rechten wiedergegeben. Also eine völkische Auffassung von Gesellschaftsordnung, die natürlich auch mit Vorstellungen der Ungleichheit verbunden sind, die es wiederherzustellen gelte.
Wir tagen hier nach dem uralten Recht unseres Volkes, was nicht durch geschriebene Verfassungen eingezwängt und bestimmt oder erst geschaffen werden muss, sondern wir tagen nach dem Recht freier Menschen auf freier Scholle. Und die geben sich ihre Verfassung, wie sie es für richtig halten.
Zum einen, weil Manfred Roeder und seine Gruppe sich selbst schon auch als Reichsbürger adressieren und als Reichsbürger auch handeln wollen. Das ist zum einen ein interessanter Fall, den wir so schon wahrnehmen können und der dann ja auch von anderen imitiert wird.
Und dann das große Finale.
Sie haben hier gestern angerufen und bestellt zum Essen. Gut. Oder zum Jubiläumstag. Und wir haben nicht gewusst, dass so eines Gespräch war, weil sie hier hat. Wenn wir das gewusst hätten, dann haben wir das nicht zugelassen. Wenn sie hier zum Essen bleiben und so, das wird nicht. Das können wir nicht anbieten. Sie gehen ja. Gehen Sie hier. Ich meine, wir wollen gerne, wenn Sie gehen.
Wir brauchen ja nicht zu essen, aber wir können jetzt noch hier bleiben.
Sie können hier eine Viertelstunde noch hier bleiben. Also Viertel vor zwölf. Wollen wir gerne, wenn Sie wieder gehen.
Also Essen gibt's nicht.
Nein. Essen gibt's nicht.
Also, dann, wir sind da schon gewöhnt.
Ruhe. Sie sind der Hausherr hier und wir können Ihre Gastfreundschaft nicht länger in Anspruch nehmen.
Nein, leider nicht.
Gut, wir nehmen das zur Kenntnis. Wir stellen fest, dass es auch in Dänemark keine freie Meinungsäußerung mehr gibt und keinen Respekt vor dem Recht. Und Angst vor Terrormaßnahmen. Sie tun uns leid, dass Sie sich so dem Druck Ihrer Presse beugen.
Aber warum haben Sie das nicht gesagt, bei der Anruf?
Weil es nicht üblich ist, wenn man sich in einer geschlossenen Gesellschaft tritt, dem Wirt das Programm vorzulegen. Das ist nirgendwo üblich und notwendig.
Es ist bei Ihnen üblich, dass wenn sich Leute treffen, Sie erfahren, über was Sie im geschlossenen Kreis sprechen wollen. Das habe ich noch nie erlebt. Ich bin nicht nachgefragt worden, worüber wir sprechen. Bin ich nicht gefragt worden. Und das habe ich auch noch nie erlebt. Ich habe sehr viele Versammlungen einberufen, dass ich dem Wirt sagen müsste, wir wollen über Frühkartoffeln, über die Pferdezucht, über Fischfang sprechen. Da hat mich noch keiner nachgefragt.
Manfred Roeder nutzt die Gunst der Stunde, dem Gastwirt erneut ein Statement des deutschen Volkes zu übermitteln.
Wir dürfen also feststellen, dass Sie gegen das Selbstbestimmungsrecht des deutschen Volkes sind.
Das kann ich nicht sagen. Ich wollte bloß nicht so gerne hier in dieses Haus dieses Haus haben. Das wollte ich nicht.
Alles, was wir hier sagen und versuchen, ist, das Recht für unser Volk wiederherzustellen und hier zu beschließen, wie wir es an die Öffentlichkeit, auch an die dänische Öffentlichkeit, weitergeben können. Das ist unser Anliegen, denn unser Volk lebt geteilt, unterdrückt, besetzt. Und wenn Sie uns deswegen, weil wir unsere Freiheit, unser Recht anstreben, das Haus verweisen, dann ist das für uns eine Erklärung, dass Sie gegen die Freiheit des deutschen Volkes sind, dass Sie die Unterdrückung unseres Volkes befürworten, also zu unseren Gegnern gehören.
Das wollte ich nicht sagen. Ich wollte bloß sagen, eine Viertelstunde noch.
Tja, Rauswurf für die Reichsregierung ins B. Kein Mittagessen.
Er ist ja furchtbar schiefgegangen. Also es hat ja nicht funktioniert. Also sie sind ja überall verjagt worden von den Behörden. Die Wirkung, die er haben sollte, konnte er damit nicht entfalten, dieser Reichstag. Aber trotzdem ist es wichtig, sich damit zu beschäftigen, weil er eben für die Szene doch eine sehr wichtige oder eine wichtigere Bedeutung hat, als dass wir das bislang einschätzen. Und wir sind da auch noch ganz am Anfang, das wirklich ja, in seiner ganzen Breite und in seiner ganzen Bedeutung zu verstehen.
Und es gab ein juristisches Nachspiel.
Genau, also der Gerichtsprozess, der sich anschloss, haben Christoffersen und Röder versucht, auch politisch für sich zu nutzen. Also haben dann auch Demonstrationen vor dem Gericht organisiert und haben das auch versucht, sich als Opfer darzustellen eines Staates, der sie mundtot machen möchte.
Die Staatsanwaltschaft Flensburg, anders als das Gericht, war bei diesen Ermittlungen gegen Röder und Christoffersen sehr hartnäckig. In den Archivquellen kann man die Proteste rund um den Gerichtsprozess nachlesen. Da heißt es zum Beispiel: Die Teilnehmer führten mehrere Fahnen, unter anderem in den Farben Schwarz-Weiß-Rot, sowie ein Plakat mit der Aufschrift »Unser Recht, unser Reich, unser Röder« mit sich. Laut Akten wurden am Gebäude der Staatsanwaltschaft Scheiben eingeworfen. Und im September 1977 gab es einen Sprengstoffanschlag einer anderen rechtsterroristischen Gruppe auf die Staatsanwaltschaft Flensburg. Ziemlich sicher als Reaktion auf das Verfahren gegen Manfred Röder. All das gehört zur Geschichte der Reichsbürger in der Bundesrepublik.
Manfred Röder hat mit seinem vermeintlichen Reichstag zu Flensburg ein bestimmtes Ereignis geschaffen, was zumindest nach meinem Erkenntnisstand vorher innerhalb der extremen Rechten mit dieser Stoßrichtung und auch mit der Art und Weise, wie argumentiert wurde, nicht vorhanden gewesen ist. Und was dann von anderen Gruppierungen aufgegriffen wurde, reproduziert wurde, abgewandelt wurde, aber in gewisser Weise doch als eine Art Vorlage für eigene Vorstellungen, wie man ein deutsches Reich wieder handlungsfähig machen könnte, gedient hat.
Zum Beispiel bezieht sich der, Achtung Gänsefüßchen, unpolitische Wolfgang Ebel in seinen für die Szene zentralen 21 Thesen ganz wesentlich auf Manfred Röder.
Und das ist ja nicht das Einzige, wo Manfred Röder auch den Weg in gewisser Weise schon mal vorgezeichnet hat. Also wenn man sich auch anschaut, wie er nur wenige Jahre später eben dann auch im Rahmen der juristischen Auseinandersetzung um diesen Reichstag zu Flensburg dann den Schluss gezogen hat, in den Untergrund zu gehen und Terror zu begehen. Aber auch danach dann weiterhin eben seine Ideologie in Form von Schulungen, Fortbildungen im Verbund mit anderen prominenten RevisionistInnen und HolocaustleugnerInnen dann in traditionellen Organisationen weiterhin umzusetzen, ist durchaus bezeichnend.
Lächerlichkeit und Gefährlichkeit, Lamoyanz und Selbstüberschätzung, Vereinsmeierei, Pseudojuristerei, Amtsanmaßung, völkisches und nationalsozialistisches Gedankengut, Gewaltbereitschaft. Dieses frühe Zeugnis zeigt vieles, was auch heute noch das Reichsbürgermilieu ausmacht. Zeigt vor allem, die Geschichte der Reichsbürger beginnt nicht mit einem eher unpolitischen Reichsbahnmitarbeiter in Berlin, sondern tief in der extremen Rechten.
Wir haben gestern gelobt, dass wir keine Demokraten sind. Die ersten Reichsbürger und ihr Parteitag zu Flensburg 1975 von Philipp Schnee. Es sprach der Autor. Ton Gunda Herke, Peter Meyer und Christiane Neumann. Regie Anke Beims. Redaktion Martin Hartwig. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.